an der Moral, da entzünden sich Debatten in den vergangenen Jahren, da entzündet sich sogar Hass zwischen den, ich überspitze, moralinsauren Ermahnern und den konservativen Hedonisten oder anders gesagt zwischen woken und alten weißen Männern. Wie man es auch sagen will, feststellen lässt sich, Moral ist ein politischer Kampfbegriff geworden. Hanno Sauer ist Philosoph, er lehrt Ethik und politische Philosophie an der Universität Utrecht und er hat ein ausgeruhtes, kluges Buch geschrieben über Moral. Moral, die Erfindung von Gut und Böse, heißt es. In diesem Jahr war Hanno Sauer damit für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert und im Juni gehört er auf unsere Sachbuchbestenliste. Herr Sauer, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Sie neigen in Ihrem Buch im positivsten Sinne nicht zum Überspitzen. Auf knapp 400 Seiten dröseln Sie die Geschichte der Moral auf. Sie erforschen, welchen Einfluss die Moral auf die gesellschaftlichen Entwicklungen genommen hat. Was war denn der Ausgangspunkt für Sie, das Buch zu schreiben?
Ich habe schon versucht, in dem Buch klare Positionen zu vertreten und mich auch vor Kontroversen nicht zu scheuen, aber dann auch immer mit guten Gründen anzugeben, warum ich auf der einen Seite lande und vielleicht nicht auf der anderen. Aber andererseits wollte ich, da haben Sie völlig recht, auch ein Buch schreiben, das sich politisch nicht mit einer bestimmten Seite gemein macht, das politisch schwer auszurechnen ist. Und manchmal werden Punkte gemacht, die man eher in dem Lager vermuten würde. Manchmal werden Thesen aufgestellt, die man eher in dem Lager vermuten würde. Und das war auch eine der Hauptmotivationen, die ich hatte beim Schreiben dieses Buches, dass ich eigentlich mich selbst orientieren wollte oder mir Orientierung verschaffen wollte über den aktuellen moralischen, sozialen, politischen Zeitgeist, den kulturellen Moment und die krisenhafte Erfahrung, die wir gerade machen, die wir durchleben. Und ich habe festgestellt, dass das am besten geht, wenn man ganz weit ausholt und die Elemente, die unsere aktuelle moralische Infrastruktur ausmachen, in ihrer Herkunft rekonstruiert. Und dafür musste man eben 5 Millionen Jahre in die Vergangenheit gehen.
Zu diesem enormen Countdown, zu dem möchte ich gleich noch dezidiert kommen, bleiben wir noch mal kurz allgemein, bevor wir da ganz eintauchen. Sie schreiben, Moral ließe sich nicht definieren, aber man könne klar sagen, was sie ist, nur nicht kurz. Können Sie es trotzdem versuchen? Wie würden Sie Moral ganz knapp definieren?
Wenn ich es muss, dann würde ich sagen, Moral ist unsere normative Infrastruktur. Es sind die Normen und Werte, die unser Zusammenleben organisieren und strukturieren und die sozialen Praktiken und Institutionen, mit denen wir diese Normen und Werte in unserer Gesellschaft konkret umsetzen, auf dem jeweiligen Niveau technologischer Entwicklung oder wirtschaftlichen Wohlstands oder politischer Stabilität oder Instabilität. Das ist jetzt keine Definition des Moralischen, die absolut wasserdicht ist, aber sie soll so ungefähr herausgreifen, was der Kern des Moralischen ist. Und dann wird in dem Buch ausbuchstabiert, worin diese Hauptelemente bestehen. Dass es also einmal um Altruismus und Kooperation geht, andererseits auch um die Überwachung von Normen durch Strafen und Sanktionen. Es hat was mit Gerechtigkeit, Fairness, Identität, Vertrauen und Individualität zu tun. Und die Geschichte all dieser Momente der Moral wird erzählt, sodass das am Ende ein sinnvolles Gesamtbild ergibt.
Schauen wir jetzt mal auf den enormen Countdown, der sich bei, der vor 5 Millionen Jahren anfängt und sich dann über 500.000, 50.000, 5.500 und schließlich auf 5 Jahre entlanghangelt. Vor 5 Millionen Jahren, da möchte ich einwenden, da gibt es doch gar keine Menschen. Wieso denn so einen langen Zeitraum?
Das stimmt. Menschen im modernen Sinne, also anatomisch modernen Menschen, den gab es da noch nicht. Aber es lohnt sich trotzdem, so weit zurückzugehen, weil das ungefähr die zeitliche Einordnung ist, die unseren letzten gemeinsamen Vorfahren mit den anderen Menschenaffen, zum Beispiel Schimpansen, herausgreift. Und deswegen habe ich diesen Zeitraum gewählt, um sozusagen das allererste, ganz fundamentale Element unseres moralischen Zusammenlebens herauszugreifen. Denn man muss ja erstmal erklären, wie kann es überhaupt zu so etwas wie Kooperation kommen. Das Rätsel daran ist, dass ja es immer im Eigeninteresse liegt eigentlich, sich unkooperativ zu verhalten, eher Trittbrettfahrer zu sein, eher andere auszubeuten. Und das gilt ja für jedes Individuum in einer Gemeinschaft, auch Mensch oder Tier. Und deswegen ist es gar nicht so leicht zu erklären, wie kooperative Strukturen, also einander helfen, reziproken Austausch, Altruismus, wie das überhaupt entstehen konnte und wie sich das stabilisieren konnte und warum wir das immer noch heute haben. Das ist lange Zeit ein großes Rätsel gewesen und man glaubte, es kann gar keine naturwissenschaftliche oder biologische oder evolutionstheoretische Erklärung dafür geben. Und erst im 20. Jahrhundert hat man das wirklich eigentlich gelernt, wie genau das zu verstehen ist und wie die Mechanismen sind, die zu diesem absoluten Fundament unserer Moral führen.
Und wie sind diese?
Kooperationsfähigkeit besteht erstmal darin, dass wir natürlich altruistisch uns verhalten gegenüber den Individuen, die mit uns verwandt sind. Das ist auch
angeboren erstmal, quasi, ne?
Das ist absolut angeboren. Deswegen ist es auch so wahnsinnig schwer, zum Beispiel die Familie abzuschaffen, weil wir unheimlich starke emotionale Fürsorgedispositionen haben, die letztlich darauf abzielen, Kopien unserer eigenen Gene in unseren Verwandten, vor allem unseren Kindern, zu beschützen. Das ist ja kein Zufall, dass uns unsere Kinder so wahnsinnig wichtig sind, denn wir sind die Nachkommen derer, denen ihre Kinder wahnsinnig wichtig waren. Und die, die ihre eigenen Kinder nicht so wichtig genommen haben, naja, die haben es nicht geschafft, ihre eigenen Gene stabil in die nächste Generation zu bringen. Das ist also ein ganz normaler Selektionseffekt. Andererseits gibt es sowas wie reziproken Austausch und einander helfen. Ich kratze dir deinen Rücken, du kratzt mir meinen Rücken. Das funktioniert auch in kleinen Gruppen, weil man sagt, gestern habe ich dir geholfen, heute kannst du mir helfen. Aber diese beiden Mechanismen, also inklusive Fitness, also Altruismus, der den eigenen Verwandten zugutekommt, oder auch reziproker Austausch, die sind nicht besonders skalierbar. Das heißt, es lassen sich keine beliebig großen Gruppen damit bauen, weil man natürlich nicht beliebig viele Verwandte hat. Und auch die Strukturen reziproken Austausch und reziproken einander Helfens irgendwann so verwässert werden, wenn man ein paar hundert Mitglieder in der Gruppe hat, dass sich das gar nicht mehr überblicken lässt und die soziale Buchführung dann kollabiert. Deswegen, und das ist auch ein großes Thema, was ich in dem Buch verfolge, ist die Geschichte der Moral auch die Geschichte des Anwachsens menschlicher Gruppen und der Normen und Institutionen, die uns das möglich gemacht haben.
Das Interessante ist auch, Sie selbst scheinen mir nicht zu werten. Sie teilen die Fortschritte oder Probleme der Menschen nicht in Gut und Böse ein. Sie untersuchen stattdessen, welchen Einfluss die Moral auf unsere gesellschaftliche Entwicklung genommen hat. Oft sind aber die öffentlichen Debatten heute davon geprägt, dass universelle Werte erodiert seien, dass eine allgemeingültige Moral der Vergangenheit angehöre. Wie sehen Sie das?
Ja, das Buch heißt ja Moral, die Erfindung von Gut und Böse, aber der Untertitel ist so ein bisschen halb ironisch gemeint. Ja. Denn ein großes Thema in dem Buch ist ja, dass es so eine klare Unterscheidung zwischen Gut und Böse gar nicht gibt. Und dass es in aller Regel in jedem sozialen Fortschritt auch eine dunkle, finstere, grausame Seite gibt. Und dass eigentlich jede Entwicklung, die sich gesellschaftlich abspielt, Vorteile bringt, aber in der Regel auch Nachteile mit sich bringt. Und das ist so ein bisschen einer der wichtigen Punkte, die oft vergessen werden, dass man sich eben nicht entscheiden muss, ob man eine optimistische Fortschrittsgeschichte oder eine pessimistische Niedergangsgeschichte erzählen will, sondern wenn man sich ehrlich anguckt, was passiert ist, dann sieht man, glaube ich, dass das eine komplizierte Geschichte ist, in der Gut und Böse so ein bisschen miteinander vermischt werden.
Sie haben ja erwähnt, dass die Gruppe, in der Menschen leben, früher kleinere Gruppen, Familien, Individuen, die sich zusammenfinden müssen, die kooperieren müssen. Und heute müssen wir durchs Internet, durch die Globalisierung praktisch mit einer riesigen Gruppe kooperieren, mit der ganzen Welt. Müssen wir also unsere moralischen Grundprinzipien neu aushandeln und dann wird es vielleicht wieder friedlicher?
Ja und nein. Ja, in dem Sinne, dass es durchaus fundamentale, sehr allgemeine menschliche Werte gibt, die wir alle miteinander teilen. Und das ist nicht nur eine Behauptung, sondern es gibt auch sehr, sehr, sehr rigorose und solide Studien, die das empirisch nachweisen, dass der Grad moralischer Übereinstimmung über die historischen Epochen hinweg, auch über die Gesellschaftsformen und Kontinente hinweg, dass der Grad moralischer Übereinstimmung wirklich überraschend groß ist. Und in der Regel ist diese relativistische Aussage, dass wir alle verschiedene Werte haben und deswegen keine Einigung möglich ist, ist mindestens grob übertrieben und ich glaube sogar empirisch einfach eine falsche These. Das ist eine Sache. Andererseits, und da komme ich nochmal auf diesen Punkt der Skalierbarkeit unserer kooperativen Strukturen zurück. Wir sehen ja jetzt, dass wir eigentlich zum ersten Mal in einer echten globalen Gesellschaft leben, also in der Milliarden Menschen miteinander kooperieren und kommunizieren. Und unsere Wirtschaft ist global und unsere politischen Institutionen werden global. Das ist auch unvermeidlich und auch erstmal richtig so, denn auch unsere Probleme sind ja zum ersten Mal in unserer Geschichte globaler Natur, zum Beispiel politische Krisen oder auch Umweltzerstörung und Klimawandel. Und wir werden sehen, ob es uns beim ersten Versuch gelingt, diesen nächsten Skalierungsschritt unserer Kooperationsformen erfolgreich durchzumachen. Denn in der Vergangenheit ist das ja vielen Gesellschaften nicht gelungen, die unter dem Druck eigenen Wachstums an den Problemen, die sie erzeugt haben, zugrunde gegangen sind und kollabiert sind. Wir wollen mal hoffen, dass uns das besser gelingt und dass wir die Art von kooperativen Strukturen und politischen Strukturen und Institutionen herstellen können, die es uns erlauben, mit diesen globalen Problemen wie dem Klimawandel umzugehen.
Sind Sie zuversichtlich?
51% ja.
Moral, die Geschichte von Gut und Böse heißt das Buch von Hanno Sauer. Erschien bei Piper, knapp 400 Seiten, kostet 26 €. Herr Sauer, vielen Dank für Ihre Zeit heute auf RBB Kultur.
Danke Ihnen.